Herzlich willkommen bei Radio Prag, den Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begrüßt Sie Marco Zimmermann. Samstag ist bei uns der Tag der tschechischen Kultur und Geschichte. In unserer Sendereihe Kultursalon hören Sie in etwa 15 Minuten ein Interview mit Zdeněk Primus. Er ist eigentlich Autor wissenschaftlicher Texte, hauptsächlich über Kunst, hat sich aber auch der Belletristik gewidmet. In unserem Tschechischkurs können Sie dann die passenden Vokabeln zu den Olympischen Spielen lernen. Beginnen aber wollen wir mit der Geschichte. In Böhmen begann die Kirchenreformation etwa 100 Jahre früher als in Deutschland. Bereits im 15. Jahrhundert prägte die hussitische Bewegung diesen Teil Europas und war Impuls zu verschiedenen Formen der christlichen Erneuerung. In Böhmen entstand damals auch eine Kirche, die heute über 19 selbstständige Kirchenprovinzen auf 4 Kontinenten verfügt. Sie heißt Unitas Fratrum, also Unität der böhmischen Brüder, und ist auf Deutsch auch als Herrnhuter Brüdergemeinde bekannt. Gegründet wurde sie vor 555 Jahren. Jakub Šiška stellt sie im folgenden Kapitel der tschechischen Geschichte vor.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Die Brüderunität entstand in der Zeit der Hussitenkriege, die in Böhmen nach der Verbrennung des Kirchenreformators Jan Hus 1415 ausbrachen. Einige Jahrzehnte dauerte der Kampf zwischen den sogenannten Utraquisten und den katholischen Truppen. Das Land wurde verwüstet und seine Bewohner litten. Die radikalen Reformatoren mussten schließlich kapitulieren, ihre gemäßigten Mitkämpfer versuchten hingegen, sich mit den Katholiken auf einen Kompromiss zu einigen. Einer jedoch beschritt einen anderen Weg, Bruder Gregor. 1457 machte er sich aus Prag nach Kunwart in Nordostböhmen auf, um dort das Christentum nach eigener Art zu leben. Das war das Ideal aller Kirchenreformatoren, sagt die Sozialpsychologin Aneška Janátová von der Akademie Soziale Kunst Tábor in Prag.
Ty ideály jsou vlastně základní ideály lidství.
Es handelt sich um das Grundideal der Menschlichkeit, das auch die Menschenverhältnisse prägt. Das heißt, in welcher Beziehung der Mensch zu Gott steht, wie er die geistliche Tradition seiner Nation versteht und wie er diese Tradition im Zusammenleben praktiziert. Bruder Gregor ließ sich von Apostel Paulus in dem Gedanken inspirieren, dass nicht der Kampf gegen den Körper, sondern der Kampf gegen das Böse in einem selbst sinnvoll und erfolgreich sein kann. Er meinte damit also den Kampf nur auf der geistlichen Ebene. Auf dieser Grundlage sammelte Gregor seine Anhänger um sich. In der Gemeinschaft sollten die Mitbrüder einander darauf aufmerksam machen, auf welche Weise konkret das Böse durch sie wirkt. Sie wählten auch ihre Ältesten, sie hielten regelmäßige Bibelstunden ab und legten Wert auf Moral. Ich finde zum Beispiel faszinierend, wie sie ihre Ältesten wählten. Wenn sie sich nicht auf eine Person verständigen konnten, schrieben sie die Namen der Kandidaten auf Zettel und legten diese in einen Hut. Dann ließen sie ein Kind einen Namen ziehen. Zuvor beteten sie natürlich für die richtige Wahl. Mit der Ältestenwahl unterbrach die Brüdergemeinschaft die sogenannte apostolische Nachfolge der katholischen Bischöfe. Ihrer Ansicht nach standen die Ältesten in direkter Abkunft von Gott.
Die bedeutendste historische Persönlichkeit, die vom Katholizismus zu den böhmischen Brüdern konvertierte, war Peter Vok, das letzte Mitglied des mächtigen Rosenberger Geschlechtes. 1587 wagte er eine besonders mutige Tat. Er fuhr demonstrativ nach Mladá Boleslav, Jungbundslau, zur brüderlichen Kommunion. Die Brüderunität war damals in ganz Böhmen verboten. Peter überzeugte auch viele Angehörige von seinem Gut in Bechyně zur Kommunion. Auf dem Gut gründete er eine Gemeinde, in der sich Kunst und Wissenschaft frei entfalten konnten und wo konfessionell Freiheit herrschte. Peter Vok war auch einer der wichtigsten Initiatoren des sogenannten Majestätsbriefs von Rudolf II. Der römische Kaiser und böhmische König erklärte 1609 in dieser Urkunde die Konfessionsfreiheit im böhmischen Königreich. Die sei aber nicht nur eine Absichtserklärung geblieben, erläutert Aneška Janátová.
Als zum Beispiel 2 Jahre später Peter Vok starb, nahm an dem Begräbniszug neben den Priestern der Brüderunität auch Jesuiten und Mitglieder weiterer Orden teil, sowie Mitglieder der Bürgerschaften, alle zusammen ohne Unterschied. Toleranz war die Vorstellung der Brüderunität. Obwohl die Unität formal auf der protestantischen Seite stand, respektierte sie auch den katholischen Glauben. Ihre Mitglieder hatten die Worte von Apostel Paulus immer im Sinn. Ihr Kampf sei nicht gegen Blut oder Körper gerichtet. Das ist gerade das Hauptthema der Brüderunität.
Die Religionsfreiheit endete 1620 mit der Schlacht am Weißen Berg. Dort wurde die Ständearmee durch die katholischen Truppen besiegt. Für die böhmischen Brüder bedeutete das, entweder zu konvertieren oder das Land zu verlassen. Die Vertriebenen sorgten dann aber dafür, dass sich die Ideen der Brüdergemeinde in Europa verbreiteten. An erster Stelle war dies dem Philosophen, Theologen und Pädagogen Johann Amos Comenius zu verdanken. In Polen schrieb er seine besten pädagogischen Werke, sie machten ihm im ganzen protestantischen Europa bekannt. Auf Einladung des englischen Parlaments hielt er Vorträge in London und sprach zu den Mitgliedern der Königlichen Wissenschaftsakademie. 1642 wurde er mit der Schulreform in Schweden beauftragt, das gleiche dann auch in Ungarn. Seine letzten 14 Jahre verbrachte Comenius in Amsterdam. Dort lehnte er eine Professur an der dortigen Akademie ab, um seine Ideen von der Verbesserung der Bildung und Erziehung zu entwickeln. Seine pädagogischen Überlegungen fußten gerade auf den Idealen der Brüderunität, erläutert Aniška Janátová, die unter anderem Mitgründerin der Waldorfschulen in Tschechien ist.
Alle Grundsätze, an der sich die Brüderunität ausrichtete, nahm er in seiner Idee des Schulsystems auf. Es geht um die ganze Art, wie Kinder auf die Zukunft vorbereitet werden sollen. Laut Comenius besteht der größte Fehler darin, dass wir die Kinder so erziehen, wie wir das selbst erlebt haben. Das verhindert aber den geistigen Fortschritt. Man solle immer daran denken, dass zukünftige Generationen bessere Fähigkeiten haben als wir. Unsere Aufgabe sei es daher, ihnen den Raum dafür zu öffnen. Die Frage nach dem Wie ist das zentrale Thema von Comenius' pädagogischen Werten, so zum Beispiel in »Das Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens« oder in seinem philosophischen Testament »Unum Necessarium«, das einzig Notwendige. Das sind bis heute unübertroffene Werke, die von der Wahrheit als strahlender Idee geprägt sind.
Comenius schrieb auch ein Testament der sozusagen sterbenden Brüderunität. Er äußerte zudem seine Enttäuschung über den Westfälischen Frieden, der die Hoffnung auf eine Rückkehr der böhmischen Brüder in ihre Heimat verbaute. Die Brüderunität starb jedoch nicht definitiv. Wie im 18. Jahrhundert eine neue Ära anbrach, erzählt der heutige tschechische Bischof der Gemeinschaft Jan Klas.
Anfang des 18. Jahrhunderts gab es in Böhmen eine große Sehnsucht danach, seinen Glauben nicht verleugnen zu müssen. Viele Menschen hatten die Brüderbibel zu Hause versteckt und hofften auf Konfessionsfreiheit. Besonders stark traf das auf Schlesien und Nordböhmen zu. Dorthin kamen die Unitätsprediger häufiger heimlich. Dann tauchte ein Wanderhändler namens Christian David dort auf. Er hörte die gefangenen Brüder im Gefängnis singen und begann, ihre Bibel zu lesen. Er fasste Vertrauen zu den Leuten und vereinbarte mit dem sächsischen Grafen Nikolaus Ludwig Zinzendorf, dass er ihnen ein Grundstück für eine neue Gemeinde überließ. So entstand Herrenhut, also ein Ort, der unter der Schirmherrschaft eines Herren stand. 1722 setzten die Emigrationswellen ein und 1727 wurde die Brüderunität nach dem Statut von Comenius neu gegründet.
Obwohl die Brüder in Sachsen ihren Glauben frei praktizieren durften, war die Umgebung eher misstrauisch. Die Einwanderer schlossen sich nicht der dortigen evangelischen Kirche an, sondern blieben geschlossen in ihrer Gemeinschaft. Darüber hinaus nahm ihre Anzahl schnell zu, was zu Konflikten mit den Einheimischen führte. Einige von ihnen zogen deshalb weiter nach Berlin oder sogar über den Atlantik nach Amerika. Sie hielten sich aber nicht für Vertriebene mit leeren Händen, sondern für Missionare, die das Wort Gottes frei verkünden. Jan Klas?
Mit ihrer Mission hatten sie in Amerika großen Erfolg, weil sie nicht zu getauften Christen kamen, sondern zu jenen, für die sich niemand interessierte. Den Anlass dazu gab Graf Zinzendorf selbst. Er hatte vom dänischen König einen schwarzen Diener als Geschenk bekommen. Der Diener erzählte dann den Brüdern, wie die Schwarzen in Amerika nicht als Menschen galten, sondern als Sklaven. Die Herrnhuter waren so ergriffen, dass sie sogar bereit gewesen wären, sich in die Sklaverei verkaufen zu lassen und den Sklaven so das Evangelium zu verkünden. Das war natürlich nicht möglich, aber sie erhielten schließlich Genehmigung zur Mission in Lateinamerika. Die Brüder zogen zu den Miskito-Indianern in Nicaragua und Honduras und lebten mit ihnen zusammen ihren Alltag.
Die Herrnhuter haben sich zweifellos um die Erhaltung dieses Indianerstammes verdient gemacht. Sie verteidigten sie gegen die weißen Aggressoren und ersannen sogar eine Rechtschreibung für ihre Sprache. Bis heute bestehen Herrnhuter-Gemeinden in Lateinamerika und in Afrika. In diesen Regionen haben sie etwa 90% ihrer Mitgliederbasis. In Tschechien bildet jedoch die Unität nur eine geringe Minderheit. Auch deswegen ist für die meisten Tschechen dieses berühmte Kapitel ihrer Geschichte nur ein böhmisches Dorf.
Sie hörten einen Beitrag von Jakub Šiška. Die Idee der Olympischen Spiele ist deutlich älter als 555 Jahre. Die neuzeitlichen Spiele erleben aber 2012 ebenfalls ein Jubiläum, denn sie finden zum dritten Mal in London statt. Bei uns lernen Sie alle dazu nötigen Vokabeln auf Tschechisch. Sie hören eine Wiederholung des Sprachkurses vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Alle 4 Jahre finden sie statt, die Olympischen Sommerspiele. Die Spiele 2012 werden kommende Woche in London eröffnet. In unserem Sprachkurs können Sie sich mit einigen tschechischen Vokabeln auf dieses Ereignis vorbereiten. Die Olympischen Spiele heißen auf Tschechisch
Olympijské hry.
Häufiger spricht man aber von der Olympiade.
Olympiade.
In der deutschen Umgangssprache hat sich zwar auch der Begriff Olympiade eingebürgert, doch eigentlich wird so der Zeitraum zwischen den Spielen benannt. Prinzipiell unterscheidet man zwischen Olympischen Sommerspielen,
letní Olympiade,
und Olympischen Winterspielen,
zimní Olympiade.
In London quartieren sich die Athleten nun so langsam ein, und zwar im Olympischen Dorf,
olympijská vesnice.
Von dort müssen sie zu den Veranstaltungsorten aufbrechen, zum Stadion,
Stadion,
zum Sportplatz,
Hřiště,
in die Arena,
Arena,
in die Halle,
Halla,
bzw. Schwimmhalle,
Bazén,
in den Ring,
Ring,
oder zum Leichtathletik-Oval,
Athletický Oval,
wo sie um Medaillen kämpfen werden. Übrigens bezeichnet man im Tschechischen als Athleten,
Athlet,
eigentlich nur einen Sportler, der Leichtathletik
Athletica
betreibt. Im weiteren Sinn heißt der Athlet einfach Sportler
Sportovec.
Oder er wird umschrieben als Wettkämpfer
Závodník,
Spieler
Hráč,
Crack
Borec
und Rekordmann
Rekordmann.
An den Wettkämpfen beteiligen sich entweder Einzelsportler
Jednotlivci
oder Mannschaften
Družstva.
Und alle träumen davon, Olympiasieger
olympijský vítěz
zu werden oder zumindest Medaillenträger
držitel olympijské medaile.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Den Sprachkurs haben Markéta Kachlíková und Martina Schneibergová vorbereitet. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Wir kommen nun zu unserem Kultursalon. Zdeněk Primus hat immer viel geschrieben. Studien, Katalogtexte und Bücher, hauptsächlich über die bildende Kunst des 20. Jahrhunderts. Seinen ersten belletristischen Text aber verfasste er im Alter von bereits 57 Jahren. Es war der Versuch, ein Stück Familiengeschichte zu verarbeiten, die Geschichte der Generation seiner Eltern, die geprägt war vom Krieg. Geboren wurde Primus 1952 im Mährischen Brünn als Sohn einer deutsch-tschechischen Familie. 1977 emigrierte er nach Deutschland. In unserem heutigen Kultursalon haben Sie nun die Gelegenheit, Zdeněk Primus kennenzulernen. Das Interview führt Gerald Schubert. Der Beitrag ist eine Wiederholung aus dem Januar dieses Jahres.
Gast im Studio ist heute Herr Zdeněk Primus. Er ist hier als Schriftsteller, so haben wir uns kennengelernt, aber von seiner Ausbildung her ist er eigentlich Kunsthistoriker und hat auch eine persönliche deutsch-tschechische Vergangenheit und über all das wollen wir heute sprechen. Guten Tag, Herr Primus.
Guten Tag.
Herr Primus, Sie sind 1952 geboren und zwar im südmährischen Brünn und am Klappentext Ihres Buches »Ich bin tot«, Sem Mrtev, über das wir heute noch sprechen wollen, steht, dass Sie aus einer deutsch-tschechischen Familie kommen.
Mein Vater ist ein Deutscher, ein Sudetendeutscher, der auch im Krieg gekämpft hat. Der hat meine Mutter irgendwann 1950 kennengelernt und die war eine Tschechin. Und mit uns Kindern hat man nur Tschechisch gesprochen.
Also der Vater war Deutscher. Unsere Hörer mögen sich jetzt fragen, warum wir dann nach dem Krieg, als sie 1952 geboren wurden, noch hier waren. Sehr viele Deutsche wurden nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben. Vielleicht können Sie noch erzählen, wie das in Ihrer Familie konkret abgelaufen ist.
Also er ist mit 16,5 in den Krieg gezogen. Und er ist mit 19, nach 1,5 Jahren Gefangenschaft in Russland, ist er zurückgekommen. Und da mein Vater sehr jung war, dann suchte man die Unterstützung durch die Nachbarn. Also die mussten unterschreiben, dass mein Vater nichts Schlimmes verbrochen hat und dass die ihn kannten schon in der Kindheit. Und wenn man 13 Unterschriften gefunden hat, vielleicht waren es 17, ich weiß jetzt nicht mehr, dann eine Behörde hat entschieden, dass er bleiben konnte.
Er wollte offensichtlich bleiben, hat sich das dann später geändert? Sehr viele Menschen wollten ja emigrieren aus der dann schon kommunistischen Tschechoslowakei. Gab es da bei Ihnen in der Familie auch Versuche und wie ist es dann letztlich dazu gekommen, dass Sie selbst das Land verlassen haben?
Also mein Vater hat es versucht ein paar Mal und ihm wurde eigentlich nicht klar, dass er konnte richtig auswandern. Ganz offiziell, das hat er irgendwie nicht gecheckt. Und 1969 haben wir versucht, mit meinem Vater nach Österreich zu gehen, aber wir wurden auf der Grenze aufgehalten. Unsere Pässe wurden weggenommen und dann lief es nicht mehr. Und dann habe ich es jedes Jahr versucht, ganz alleine, ohne mit ihm eigentlich zu reden, raus aus der Tschechoslowakei zu kommen, weil ich wollte unbedingt studieren und ich wollte etwas aus mich machen und hier durfte ich nicht studieren und viele Freunde von mir, also die verfielen dem Alkohol zum Beispiel oder einfach, die wussten nicht mehr weiter. Und ich wollte nicht so ändern. Und dann 1977 ist es mir endlich gelungen, rauszukommen. Und meinem Vater habe ich es einen Tag vor der Abreise, habe ich ihm gesagt, ich komme nicht mehr zurück. Das war keine offizielle Ausreise, das war einfach, ich habe ein Visum nach Frankreich und Benelux bekommen und zuerst hat er gemacht, was wirst du dort machen und so, mit deiner Sprache ist es nichts und so. Und dann habe ich ihm das erzählt, was ich vorhabe und er hat gesagt, du hast dich richtig entschieden. Und 2,5 Jahre nach mir ist er auch gekommen.
Sie waren dann 25, wenn ich richtig rechne, als Sie 1977 emigriert sind. Sie haben Kunstgeschichte studiert, in Deutschland konnten Sie dann studieren. War das schon vorher angelegt in Ihnen oder wurden Sie dann in Deutschland erst inspiriert zur Wahl dieses Studiums?
Ich mochte immer die Antike sehr, immer. Und ich wollte eigentlich klassische Archäologie studieren. Aber als ich erfahren habe, dass ich außer Deutsch noch Englisch, Französisch, Italienisch, Latein und Altgriechisch lernen muss, das war mir einfach zu viel. Dann habe ich Kunstgeschichte studiert und die klassische Archäologie und Germanistik dann habe ich als Nebenfach genommen. Dann musste ich nur 3 Sprachen lernen, das war schon okay. Und das war eine richtige Entscheidung.
Jetzt waren Sie in Deutschland als halber Deutscher, der aber anfangs mit der Sprache wahrscheinlich noch Schwierigkeiten hatte. Haben Sie sich sehr fremd gefühlt oder sind da Ihre Wurzeln dann doch relativ schnell durchgekommen und haben Sie sich in Deutschland dann überraschend schnell doch heimisch gefühlt?
Das ist eine wichtige Frage. Also ich bin nach Deutschland gekommen und ich habe gesagt, jetzt bin ich bin hier zu Hause, das sind meine Wurzeln und ich habe mich nie benommen wie ein Ausländer. Und dadurch wurde ich nie wie ein Ausländer wahrgenommen. Mein Deutsch ist übrigens jetzt viel schlechter, als es früher gewesen ist, weil ich so wenig Deutsch spreche. Aber ich hatte gar keine Schwierigkeiten. Ich fühlte mich wohl und ich hatte nie sogenannte Emigrantenträume. Das hatte ich nie gehabt. Alle anderen hatten es, weil ich war zu Hause im Grunde.
Emigrantenträume sind schlechte Träume?
Das sind Träume, dass man plötzlich wieder in dem alten Land ist und darf nicht mehr raus. Sowas hatte ich nie.
Sie sind dann aber wieder ins alte Land zurückgekehrt, aber erst in den 90ern nach dem Fall des Eisernen Vorhangs.
91?
Was hat Sie bewogen, dann doch wieder eine alte Heimat aufzusuchen?
Nein, überhaupt nicht. Ich wollte überhaupt nicht zurück. Ich habe eine Amerikanerin kennengelernt und ich habe mich verliebt. Und der wurde angeboten, nach Prag zu gehen, um hier eine Fotogalerie zu leiten. Und dann habe ich in Frankreich eine Ausstellung gemacht und da habe ich jemand von FAMU, von der Filmhochschule, kennengelernt. Und wir haben uns ganz gut verstanden und hat gesagt, also wenn Sie schon nach Prag gehen, wollen Sie nicht unterrichten an der FAMU? Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und dann meinte er, ja, Sie werden es sicher können. Und dann bin ich zurückgekommen, wegen der Liebe eigentlich. Und das war am Anfang euphorisch, dann war es schwierig, dann war es sehr, sehr fremd. Und jetzt bin ich gelöst und ich bin sehr froh, dass ich hier bin.
2009 kam es noch zu einer kleinen Lebenswende. Sie haben sich der Prosa gewidmet, nachdem Sie vorher sehr viele Texte als Kunsthistoriker veröffentlicht haben, Fachliteratur in Ausstellungskatalogen, als Kurator von vielen Ausstellungen tätig waren. Jetzt plötzlich ein Prosa-Band. Was hat Sie dazu gebracht?
Also wenn ich sage, ich habe es geträumt, dann werden Sie mir nicht glauben. Also ich habe tatsächlich einmal in Spanien, konnte ich nicht schlafen in der Nacht, es war sehr heiß und mir ist eine Idee für diese Novelle gekommen, also die mit dem Krieg etwas zu tun hat. Und ich habe einfach so, wie ich nicht schlafen konnte, dann habe ich es bis 7 Uhr früh im Geiste habe ich es zu Ende geschrieben. Und dann bin ich aufgestanden und die nächsten Tage habe ich mir Notizen gemacht und dann habe ich festgestellt, wenn ich 12 Seiten hatte, dass ich alles auf Deutsch geschrieben habe. Dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe es zu Ende auf Deutsch. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, also diese Freiheit, also richtig Fiktion zu schreiben, das ist etwas anderes als in der Kunstgeschichte, weil da dient man im Grunde der Kunst. Aber hier war ich völlig frei. Und nachdem ich diese Novelle geschrieben habe, dann habe ich andere Kurzgeschichten und dann wieder Novellen und dann habe ich einen Roman geschrieben und das macht mir richtig Spaß.
In dem Text »Ich bin tot«, über den wir heute noch sprechen wollen und aus dem Sie ein Stück vorlesen werden, wir wollen nicht zu viel verraten, aber es geht darum, dass Kriegsteilnehmer an den Schauplatz ihrer Kriegserlebnisse zurückkehren und schon mit dem Ziel hinkommen, zwar sich vorher auszutauschen, aber alle leiden sehr psychisch und auch körperlich unter den Folgen des Krieges und eigentlich gehen die dorthin, um ihrem Leben und ihren Erinnerungen und ihrem Leiden ein Ende zu setzen. Am Ende des Buches gibt es dann so eine Szene, wo Leichen in einen Brunnen geworfen werden und Steine drauf, so quasi Deckel zu. Ist das wirklich ein gangbarer Weg oder ist das nicht die Verdrängung, die auch nicht funktioniert hat?
Nun, da muss man sagen, also das mit dem Brunnen, das hat der 16-, 17-Jährige gemacht. Der wollte es aufräumen sozusagen. Das war der Sohn von einem von den 5 Teilnehmern und er wollte sich befreien. Weil die haben es schon gemacht durch den Tod und er wollte sich auch befreien, er wollte es nicht mehr sehen, er wollte, dass es niemand mehr sieht. Es ist natürlich nicht der Weg, es ist einfach eine Fiktion. Ich habe es ganz stark machen wollen, so, aber die haben schon versucht, es zu verarbeiten. Also die sind auf die Insel gekommen und die haben geredet. Nach den 25 Jahren, nach dem Krieg, wo sie sich getroffen haben, sind sie endlich bereit, darüber zu sprechen.
Dann darf ich Sie bitten, aus dem Anfang Ihres Buches uns etwas vorzulesen.
Der erste Tag. Sie sahen wie Touristen aus, obwohl keiner von ihnen kurze Hosen oder ein kurzärmiges Hemd anhatte und alle gutes Schuhwerk an den Füßen geschlossen und fest. Sie kannten einander offensichtlich gut. Dennoch wirkte jeder einzelne von ihnen für sich wie auch in der Gruppe auf eine eigenartige Weise unsicher. Als ob sie sich in einer neuen Situation befänden, in der die Regeln noch nicht festgelegt waren. Der Motor des Fischerbootes, das sie auf die Insel gebracht hatte, war schwach in der Ferne zu hören. Und den Männern klang noch der Satz im Ohr: Sie brauchen uns nicht abzuholen. Alles schon geregelt. Wir haben einen, der uns rüberbringt. Sie alle hatten nur leichtes Gepäck in ihren Rucksäcken, waren aber gut mit Essen ausgestattet, das sie in zwei Körben trugen. Zudem hatten sie zwei Angelruten dabei, allerdings kein Wasser, denn sie wussten von dem tiefen Brunnen mitten im Dorf. Das Dorf war über die Jahre verwildert und dadurch ziemlich verändert. Es war auf eine fast unwirkliche Art still, doch dafür, dass es ein totes Dorf war, hatte es eine erstaunlich gute Ausstrahlung. Überall waren Bäume und Hecken, mehr noch als früher, und aus den Wänden der Häuser wuchs Unkraut. Einige der Wände waren zwar eingestürzt, aber das Dorf war im Großen und Ganzen noch so, wie es damals gewesen ist. Die fünf Männer, die um den soliden, aus Steinen gebauten Brunnen in der Mitte des Dorfplatzes standen, betrachteten ergriffen und ohne zu reden das, was sie offensichtlich gut kannten. Sie gingen langsam umher, ohne dass sie ihr Gepäck abgenommen hätten, und bis einer sagte: »Riecht genauso, wie ich es in Erinnerung habe.« »Oh ja, es riecht wunderbar. Oregano und Lavendel. Ich glaube, auch Rosmarin. Es riecht nach Arkadien. Bald wird man hier Et in Arcadia Ego lesen können.« »Ich wusste nicht, dass du ein Lateiner bist.« »Bin ich auch nicht. Bin nur hellseherisch.«
Zdeněk Primus, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast gewesen sind.
Ich danke Ihnen.
Und damit geht auch schon unsere heutige Sendung zu Ende. Am Sonntag ab 14 Uhr hören Sie wie gewohnt unseren Musikcheck. Bis dahin finden Sie alle unsere Beiträge im Internet unter www.radio.cz/de. Willkommen sind Sie natürlich auch auf unserem Facebook-Profil. Dort können Sie gerne auch Kommentare abgeben. Und wenn Sie uns auch auf Ihren mobilen Geräten empfangen wollen, einfach die kostenlose App des Tschechischen Rundfunks installieren und Radio Prag ist auch unterwegs immer dabei. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Vom Mikrofon verabschiedet sich Marco Zimmermann. Na slyšenou, bis zum nächsten Mal.